Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 8 Uhr, mit Tobias Fessler.
Auf nach Hause. Die Pfadi-Zeltstädte in der Lindebene werden abgebaut. Das Bundeslager geht heute zu Ende. Der Rauch hat sich verzogen, der Schall ist verhallt. Die Schweiz begeht den Nationalfeiertag, auch in Deutschland. Die Nummer 1 wird zur Nummer 2 und umgekehrt. Spätestens am 18. August löst Rafael Nadal Roger Federer an der Spitze ab. Dies die Themen heute früh. Guten Morgen. Die letzte Nacht im Schlafsack auf dem dünnen Mätterli im Zelt, das letzte Frühstück auf dem Lagerplatz, dann geht's los. Rucksack packen, Zelt abbauen, aufräumen, abfahren. Das Bula, das Bundeslager der Pfadi, geht heute zu Ende. 25.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder machen sich auf den Nachhauseweg und tauschen das dünne Mätterli wieder gegen eine dicke Matratze ein. Monika Binotto berichtet.
Mehr als 3 Jahre Vorbereitungszeit brauchte es, um das Riesenlager in der Linzebene auf die Beine zu stellen. Lagerleiter Thomas Gross, Pfadiname Maniok, geht zufrieden nach Hause.
Ich denke, wir konnten in den 2 Wochen für 25.000 Kinder ein tolles, ein einmaliges Erlebnis bieten. Und das ist eine sehr große Genugtuung. Wenn man sieht, wie die Kinder mit einem lachenden Gesicht nach Hause gehen, denke ich, der Aufwand hat sich gelohnt und man kann zufrieden sein.
Das Lager blieb von schweren Unfällen und Ereignissen verschont. In der 2. Woche brausten allerdings 2-mal Stürme über die Linzebene und beschädigten Zelte. Da das Bundeslager nur alle 12 bis 14 Jahre stattfindet, ist jeweils wieder eine neue Pfadi-Generation im Lager anzutreffen. Die heutige Generation zeichne sich vor allem durch ein hohes Umweltbewusstsein aus, sagt Lagerleiter Thomas Gross.
Ich denke, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt im frühen Teenageralter sind, sind sich wahrscheinlich noch viel mehr bewusst, was es heißt, Umweltschutz aktiv zu betreiben, dass wir nur beschränkte Ressourcen haben, auf welche man schauen muss. Es ist aber auch eine Generation von Jugendlichen, wie wir vielleicht schon waren früher, die auch weiß, was es wert ist, mit der Gruppe in der Gemeinschaft Erlebnisse zu haben.
Das Bundeslager unter dem Motto Contura 08 sei eine gute Gelegenheit für die Pfadi gewesen, sich zu präsentieren. Ob die Pfadi, die unter Mitgliederschwund leidet, dank dem Bundeslager wieder mehr Mitglieder gewinne, müsse man abwarten.
Das Bundeslager ist also zu Ende. Das war der Bericht von Monika Binotto. Tausendfach spuckten gestern Zuckerstöcke ihre Funken, explodierten Knallpetarden, stiegen Raketen in den Himmel, brannten Feuer und brachten die Augen der kleinen und auch der großen Kinder zum Leuchten. Der 1. August, der Schweizer Nationalfeiertag, wurde aber nicht nur lärmig und grell gefeiert, sondern auch mit Gemecker und Gebimmel. An der Bundesfeier der Schweizer Botschaft in Berlin präsentierte sich der Gastkanton Graubünden mit Ziegen und Glöckchen. Und auch mit Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ricarda Simonet.
Erheiterung brachte am Abend bei der offiziellen Feier die 1. August-Rede der Bündner Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie hob mit einem Augenzwinkern die Vielfalt des Kantons hervor.
In seinen zahlreichen Tälern leben rund 190.000 einzigartige Menschen. Die Hälfte davon, die männliche Hälfte, hat einen recht harten Schädel. Und dies kommt im Kantonswappen in unserem Steinbock zum Ausdruck.
Einer ihrer ehemaligen Bündner Regierungskollegen habe nach einem ersten Aufeinandertreffen mit ihr jedoch bemerkt,
dass man den Steinbock im Kantonswappen durch eine Steingeiß ergänzen muss.
Dann wich das Augenzwinkern etwas aus ihrem Gesicht. Sie bot einen Einblick, in welch hochalpinem Gelände sie sich als Bundesrätin, als Steingeiße bewegt.
Im Gegensatz zu den Ziegen, welche am heutigen Umzug teilnehmen durften, meckern Steinböcke und auch Steingeißen nicht. Sie gehen selbstständig ihres Weges, der sie sicher und unbeirrt auf schmalen Felsvorsprüngen über schwindelerregende Abgründe führt.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf in Berlin. Nicht nur in Berlin, auch in der Schweiz gab es zahlreiche Ansprachen. Bundespräsident Couchepin rief in der offiziellen 1. August-Rede die Bevölkerung dazu auf, sich am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. In Anières im Kanton Genf warb Bundesrätin Galmiret für eine aktive Außenpolitik der Schweiz. Und Nationalratspräsident Bunyan forderte in Saint-Pré Respekt vor den anderen und gegenüber dem Rechtsstaat. Noch mehr, noch größer. Der Steuerskandal um Schwarzgeldkonten im Fürstentum Liechtenstein weitet sich aus. Einem deutschen Gericht liegen seit gestern Belege für 1850 bisher unbekannte Konten deutscher Steuersünder vor. Franco Battel berichtet.
Bereits Anfang Jahr waren in Deutschland Unterlagen über Konten deutscher Steuerflüchtlinge aufgetaucht. Damals betraf es Kunden der LGT, der Bank des Fürstenhauses. Einer der prominentesten Betroffenen war der ehemalige deutsche Postchef Klaus Zumwinkel. Die Daten, die gestern dem Landgericht in Rostock übergeben wurden, betreffen nun die Liechtensteinische Landesbank. Diese Bankdaten stammen von 4 Angeklagten, die seit April vor diesem Gericht stehen. Wie die Angeklagten in den Besitz der Daten der Liechtensteinischen Landesbank gekommen waren, ist unklar. Auf jeden Fall wird ihnen vorgeworfen, sie hätten mit diesen Daten die Liechtensteinische Landesbank erpresst. Dass die Angeklagten die Daten nun dem Gericht übergeben haben, dürfte damit zusammenhängen, dass sie sich davon eine mildere Strafe erhoffen. Anfang Jahr hatten die gestohlenen Daten der fürstlichen Bank LGT zur sogenannten Steueraffäre zwischen Deutschland und Liechtenstein geführt. Die Wogen gingen zeitweise sehr hoch. In der Folge haben sich in Deutschland über 200 reuige Steuersünder selbst angezeigt und Steuern in der Höhe von 110 Millionen Euro nachbezahlt. Vor 2 Wochen sprach ein Bochumer Gericht in dieser Affäre das erste Urteil. Die deutschen Steuerflüchtlinge hatten ihr Geld zumeist in liechtensteinischen Stiftungen versteckt.
Franco Battel berichtet. Und nun zu weiteren Auslandmeldungen heute früh mit Andrea Joost.
In Afghanistan sind 5 NATO-Soldaten bei den Explosionen von Bomben getötet worden. Die Sprengsätze waren am Straßenrand versteckt. Damit geht die Gewalt weiter, die im Juli ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatte. Im letzten Monat kamen so viele Zivilpersonen ums Leben wie noch nie seit der Entmachtung der Taliban im November 2001. Während sich in Afghanistan die Sicherheitslage immer mehr verschlechtert, wird aus Irak die bisher niedrigste Zahl von Gewaltopfern gemeldet. Die USA wollen Irak Waffen im Wert von fast 10 Milliarden Dollar verkaufen. Der Kongress sei über die Pläne informiert worden, teilte das Verteidigungsministerium gestern mit. Neben Panzerfahrzeugen, Funkgeräten und Panzerabwehrraketen ist auch der Verkauf von Helikoptern geplant. Das Pentagon beabsichtigt zudem, der irakischen Regierung technische Hilfsmittel für den Bau von Kasernen und Trainingszentren für Sicherheitskräfte zu verkaufen. Anlässlich des Internationalen Gedenktages zur Ermordung der Sinti und Roma 1944 hat sich der Vorsitzende des Zentralrats Deutsche Sinti und Roma, Romani Rose, an die EU gewandt. Er sei bestürzt über die gegenwärtigen Entwicklungen in Italien mit gewalttätigen Übergriffen und Brandanschlägen gegen Sinti und Roma. Rose fordert von der EU wirksame Maßnahmen zum Schutz der Minderheiten. Gestern hat Italien die EU gebeten, ihre umstrittenen Maßnahmen für mehr Sicherheit zu prüfen. In diesem Sicherheitspaket wäre unter anderem vorgesehen, eine Kartei mit Fingerabdrücken von Sinti und Roma anzulegen, die in italienischen Lagern leben. In Polen haben die Menschen der 200.000 Todesopfer gedacht, die der Warschauer Aufstand im Jahr 1944 gefordert hatte. Damals erhob sich die Bevölkerung gegen die deutsche Besatzungsmacht. Der Aufstand dauerte 63 Tage, fiel dann aber zusammen, weil die sowjetische Rote Armee ihren Vormarsch nicht wie erwartet fortsetzte. Die Nationalsozialisten rächten sich daraufhin an der Bevölkerung. Sie vertrieben 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner aus Warschau. Hitler befahl, die polnische Hauptstadt sei total zu zerstören.
Es ist 8.09 Uhr, Sie hören die Sendung heute Morgen. Die Wachablösung an der Spitze der Weltrangliste im Tennis ist ein Thema, denn Roger Federer bleibt nicht mehr lange die Nummer 1. Zum Sport mit Rachel Mürit.
Der Spanier Rafael Nadal wird spätestens am 18. August die neue Nummer 1 und löst Federer nach 4,5 Jahren an der Spitze ab. Nadal erreichte mit einem 7:6, 6:1 Sieg über Nicolas Lapenti aus Ecuador das Halbfinale in Cincinnati und feierte damit den letzten notwendigen Sieg, um Federer zu überholen. Sollte Nadal auch den Halbfinal gegen den Serben Novak Djokovic gewinnen, wird er am 11. August die Führung in der Rangliste übernehmen. Gewinnt Nadal das Turnier, steht er bereits an diesem Montag ganz vorn. Federer war in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Nach dem Spiel war für ihn klar, dass es schwierig wird, die Nummer 1 zu behalten.
Ich meine, ich habe mein Bestes probiert in dieser Woche. Es hat leider nicht so gut geklappt, wie ich das erhofft habe. Darum muss ich einfach für mich schauen, dass ich in Form bin für die nächsten paar Wochen, weil die werden wichtig sein. Wichtiger als was jetzt die letzten 2 Wochen erlebt.
Federer will sich nun auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Sein Ziel, die Goldmedaille. Der Streit zwischen den beiden Segelteams Alinghi und BMW Oracle geht in eine weitere Runde. BMW Oracle erhebt Einspruch gegen ein Urteil eines New Yorker Gerichts. Dieses hatte am Dienstag entschieden, dass Alinghi als America's Cup-Sieger das Recht hat, die Rahmenbedingungen für die nächste Austragung des Cups maßgeblich zu bestimmen. Alinghi will den Wettbewerb mit Einrumpfbooten und mehreren Herausforderern austragen. BMW Oracle dagegen will ein Duell auf Mehrrumpfbooten, also auf Katamaranen. Und noch Ski Nordisch. Beim Sommer Grand Prix in Einsiedeln gewann der Schweizer Ronny Heer die Kombination. Bei den Skispringern erreichte Simon Ammann den 7. und Andreas Küttel den 10. Platz. Am weitesten sprang der Österreicher Andreas Kofler.
Das war Rachel Müritz mit dem Neuesten vom Sport. Vor Börse und Wetter jetzt noch eine Wirtschaftsmeldung, Andrea Joost.
Die Aktionäre des Internetkonzerns Yahoo haben der Führungsspitze den Rücken gestärkt. Alle 9 Führungsmitglieder wurden an der Generalversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Damit wird die Führung in ihrer Haltung im Schlagabtausch mit Microsoft bestärkt. Der Software-Riese Microsoft hatte versucht, Yahoo für fast 50 Milliarden Dollar zu übernehmen. Doch er scheiterte am Widerstand der jetzigen Yahoo-Führung. Auch eine teilweise Übernahme kam nicht zustande. Daraufhin hoffte Microsoft auf eine Ablösung der Yahoo-Führung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.326 Punkten, minus 0,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,498 gehandelt, der Euro zu einem Franken 63,42 bzw. zu einem Dollar 55,68.
Und noch der Blick aufs Wetter. Es wird zunehmend sonnig heute Samstag im Osten und in den Bergen gibt es einige Schauer. Im Norden wird es 26, im Süden knapp 30 Grad heiß. Das war die Sendung heute Morgen. Verantwortlich war Thies Wachter, am Mikrofon Tobias Fessler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.